Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, den Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise zu mehr Nachhaltigkeit einschließen können. Das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fed Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Dabei nehmen wir euch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es alle Unternehmen zum einen braucht, aber eben auch den Austausch braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Ja, moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir mal wieder einen Podcast aufnehmen. Kurz vorm Wochenende, Topwetter. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich war sehr viel unterwegs die letzten Tage und Wochen. Wir waren ja auch mit der ganzen Company jetzt in Polen ein paar Tage. Dann haben wir da so ein Teaming, nennen wir das. Da kommen wir dann alle zusammen, machen irgendwie unterschiedliche Formate. Und da ist man danach immer so ein bisschen beseelt und wie so auf nochmal so Wolken, auf denen man läuft, weil es einfach so toll ist, Zeit miteinander zu verbringen. Und davon zehre ich noch sehr. Und jetzt freue ich mich aber auf unseren Austausch. Wen haben wir denn da, Nils?
Ja, wir haben Elias Heinz zu Gast. Elias ist von Bon Vivant in Berlin und Bon Vivant ist ein Restaurant. Und ich finde das sehr spannend, weil ich ja auch mal spannend finde, mal in andere Branchen zu gucken. Und daher freue ich mich halt total. Elias ist der Barchef. Bon Vivant ist ein vegan-vegetarisches Sternerestaurant in Berlin, das nicht nur auf kulinarische Nachhaltigkeit setzt, sondern vor allen Dingen auch soziale Nachhaltigkeit für seine Mitarbeitenden in den Fokus nimmt. Ist auch ein spannender Aspekt, neben dem E auch mal auf das S zu schauen. Nun aber erstmal zu dir, Elias. Du bist schon mit 18 Jahren Barchef der Amavi Bar in Göttingen geworden. Ich bin ja auch in Göttingen, habe da studiert. Einige Jahre und Stationen später bist du nun bei Bon Vivant für die Barcard und die Cocktailbegleitung zuständig. Man sagt über dich, dass du darin geübt bist, festgefahrene Vorstellungen aufzubrechen. Und das hat ja jüngst auch die Auszeichnung Rookie Bartender des Jahres vom Falstaff-Magazin eingebracht. Wie ihr im Bon Vivant mit alten Strukturen brecht und welche nachhaltigen Ansätze euch diesen großen Erfolg gebracht haben, erfahren wir heute von dir. Elias, wie geht's dir denn überhaupt?
Ja, erstmal ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass ich da sein kann. Mir geht's fantastisch. Ich habe auch gerade schon auf unserer Terrasse ein bisschen die Sonne genossen und etwas gebruncht und starte jetzt so langsam, das ist ja in der Gastronomie manchmal ein bisschen verzögert, und starte jetzt langsam in den Arbeitstag, der sich dann aber dafür halt ein bisschen nach hinten ziehen wird.
Ich habe ja auch schon ein schlechtes Gewissen. Also wir haben nämlich gerade, da habe ich noch nicht auf Recording gedrückt, habe ich auch Elias gefragt, wie es ihm geht. Du hast das ja schon erzählt. Und ich war so, Sabalot, also nicht, wir haben schon einen halben Tag gearbeitet. Aber natürlich haben wir einfach unterschiedliche Arbeitszeiten. Ne? Naja. wir starten ja mit einer Frage, die wir jedem Gast stellen. Da bin ich mal sehr auf deine Antwort gespannt. Nämlich, wie du zum Thema Nachhaltigkeit oder vielleicht wie du zu Bon Vivant auch gekommen bist und was du so unter Nachhaltigkeit auch verstehst.
Also ich glaube, Nachhaltigkeit lässt sich ja aus wahnsinnig vielen verschiedenen Aspekten betrachten. Deswegen kann ich mich jetzt, glaube ich, so sehr verstärkt so auf meine berufliche Perspektive ein bisschen beziehen. Bei mir war es tatsächlich so, das wurde ja eben schon ein bisschen erwähnt, in den Stationen vorher, bei denen ich war, sei es jetzt in Göttingen, im Amavi gewesen oder in verschiedenen Hotels, wo ich die Barleitung hatte, da war das thematisch einfach noch nicht ganz so präsent zu erfahren, wie ich eigentlich Produkte vollwertig verarbeiten kann. Und ich glaube, dann bin ich ins Bon Vivant gewechselt im Jahre 2020 und habe dann eben hier das erste Mal so ein bisschen überhaupt das Konzept mitbekommen, quasi zu sagen, ich verarbeite ganzwertig und vollwertig die Produkte, mit denen ich hier arbeite. Damals war die Stilistik der Gerichte hier natürlich noch eine ganz andere. Und trotzdem kam ich hin und war wirklich so völlig overwhelmed von dem, was es hier gab. Dann gab es irgendwie verschiedene Probeessen, weil es war ja noch Corona-Lockdown zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir eben quasi schon vorgekocht, weil wir dachten, wir dürfen in ein paar Monaten wieder aufmachen. Das war dann ja eh alles ganz anders. Aber dann habe ich eben so das erste Mal reingeschnuppert und habe irgendwie verstanden, okay, krass, hier auf dem Teller habe ich jetzt nur 8 verschiedene Varianten von Sellerie. Und da ist vom Blatt bis zur Schale alles komplett irgendwie verarbeitet. Und konnte das irgendwie für mich gar nicht so richtig greifen und habe in dem Moment eigentlich erst angefangen, darüber nachzudenken und eigentlich auch für mich einen inneren Prozess zu starten, auch reflektierend, warum ich denn eine Zitronenschale von einer Zitrone wegwerfe, nur weil ich den Saft benutzt habe. Das kam erst echt tatsächlich dadurch. Das Thema Nachhaltigkeit an sich ist, glaube ich, so in meinem Familien- Background eh schon immer ein größeres Thema gewesen, aber tatsächlich in der Umsetzung kam das erst, seitdem ich hier im Bon Vivant war, wo das einfach schon stärker gelebt wurde.
Ja, wenn man mal auf die Gastronomie insgesamt guckt, ist das Bon Vivant aus deiner Sicht eher so eine Ausnahme oder kommt das Thema Nachhaltigkeit schon breiter an?
Auch da gibt's verschiedene Aspekte. Also zum einen, glaube ich, ist Berlin dann natürlich vom Aspekt her schon woanders in manchen Punkten. Also hier sind bestimmte Prozesse schon weiter gedacht, manche gastronomischen Konzepte vielleicht schon einen Tick innovativer als anderswo im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, weil wir natürlich mit Berlin schon auch eine kulinarische Hochburg haben und man auch hier immer wieder neue Aspekte braucht, um sich auch von der Konkurrenz thematisch abzusetzen und sich natürlich auch interessant zu machen. Und trotzdem sind wir da noch in der Bubble. Also ich glaube, bei der Vielzahl an gastronomischen Betrieben in Berlin ist es immer noch ein schwindend geringe Anzahl derer, die wirklich sagen, sie versuchen sich Nachhaltigkeit effektiv auf die Fahne zu schreiben und das auch ernsthaft zu leben. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Aspekt der vollwertigen Verarbeitung von Produkten und Lebensmitteln auch ein interessanter wirtschaftlicher Faktor, also dass man sagen kann, vielleicht muss ich gar nicht bestimmte Produkte zukaufen, wenn ich die ohnehin aus eigenen Produkten schon selber erstellen kann. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der wird schon mittlerweile mehr gelebt. Also oft, wenn ich in andere Bars gucke, weil ich irgendwie ein Consulting mache oder einfach dort bin, haben die keinerlei nachhaltigen Ansatz, also keinerlei ist übertrieben gesagt, aber haben die wenig nachhaltigen Ansatz und verkaufen Produkte von all around the world. Und machen trotzdem aus den Zitronenschalen, sage ich jetzt mal, schon einen Zitronensirup. Einfach weil sie wissen, hey, wenn ich den selber mache aus den Produkten, die ich schon da habe, muss ich sie nicht mehr kaufen. Also dass da auch ein ökonomisches Interesse hintersteht.
Absolut. Jetzt ist ja auch der Michelin-Guide auf euch aufmerksam geworden. Und ihr habt ja auch einen Stern, richtig?
Mhm.
Das ist ja auch ein relativ, also die kommen ja auch, da ist ja relativ viel Bewertung auch dahinter. Inwieweit spielt denn da schon das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle, um auch irgendwie hier aufzutauchen? Oder glaubst du sogar im Gegenteil, dass es eher schwerer ist für gastronomische Betriebe wie euren, da auch Aufmerksamkeit zu erhalten?
Also der Michelin oder die Michelin-Bewertung an sich hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, weil auch zu dem Zeitpunkt, wo wir den Stern bekommen haben im Jahre 23, haben wir noch nicht damit gerechnet. Also wir haben uns in der Entwicklung tendenziell noch 1-2 Jahre Zeit gegeben und haben uns natürlich umso mehr gefreut, dass es dann einfach schon so schnell geklappt hat. Und die Bewertung des Michelin ist natürlich immer so ein Mysterium an sich. Wir können nicht genau sagen, nach was für Kriterien die jetzt eigentlich arbeiten. Es gibt so ein paar Stichpunkte, nach denen man sich richten kann. Allerdings muss man klar sagen, dass bei der Sternebewertung, bei der klassischen Nachhaltigkeit keine Rolle spielt. Dafür hat der Michelin aber vor einigen Jahren den sogenannten grünen Michelin-Stern ins Leben gerufen. Und dieser grüne Michelin-Stern, der zeichnet Restaurants aus, die sich tatsächlich ein nachhaltiges Arbeiten laut dem Michelin auf die Fahne geschrieben haben und das eben auch nicht nur umsetzen, sondern auch propagieren. Also ein bisschen der Unterschied zwischen Fußabdruck und Handabdruck. Und da muss man allerdings sagen, dass diese Auszeichnung einfach aktuell noch schwer überprüfbar ist und dass das ein Manko ist, an dem der Michelin, glaube ich, auch schon seit Jahren arbeitet und damit aber auch kämpft. Also da gab es ja einmal das berühmte Video von Billy Wagner aus dem Nobel Hart und Schmutzig, der gesagt hat, vielen Dank für die Auszeichnung, aber ihr wisst doch gar nicht, was wir eigentlich wirklich machen, weil wie wollt ihr das denn kontrollieren? Und dass die Gastronomie eigentlich für die eigene Glaubhaftigkeit aktuell so ein bisschen den Michelin bearbeitet, dass der tatsächlich klare Kriterien aufstellt und eben auch eine klare Überprüfbarkeit kreiert. Was natürlich schwierig ist, wenn ich eine Institution bin, die sagt, sie lässt sich nicht in die Kriterien und in die Karten schauen, dann sozusagen in die Beweispflicht zu gehen und sagen, anhand dieser Kriterien erfüllen Restaurants oder gastronomische Konzepte unsere Aspekte von Nachhaltigkeit. Und ich glaube, die Michelin wäre aber gut daran getan, das ein bisschen zu trennen, zu sagen, den Stern oder die Sternevergabe an sich, die können wir immer noch als dieses große Mysterium aufrechterhalten. Und bei dem grünen Stern, bei der Nachhaltigkeit, gerade weil das ja auch einen lehrenden Effekt haben soll, zu sagen, okay, wir als Restaurant haben auch etwas, woran wir uns messen können, wonach wir quasi einen Leitfaden haben, sollte man das ein bisschen aufbrechen. Und da kann man sich, glaube ich, nur wünschen, dass das in den nächsten Jahren noch ein bisschen passiert.
Ihr macht ja vegetarische / vegane Küche only und ich war mal auf der Suche nach einem veganen, vegetarischen Restaurant weil meine Freundin vegan ist. Und da war es relativ schwierig, überhaupt in Deutschland eine vegane Sterneküche überhaupt zu finden. Da gab es ja das Seven Swans dann halt in rund Frankfurt, aber dann hört es auch schon auf. Wie ist denn da jetzt eigentlich die Landschaft? Gibt's da, habt ihr da Konkurrenz oder seid ihr da relativ allein auf weiter Flur?
Also das hat sich tatsächlich leider noch nicht so viel getan. Ich hatte neulich mit einer Journalistin von The Columbist, das ist ein Lifestyle-Magazin aus Berlin, ein Interview, die sich mit der veganen Fine-Dining-Szene in Deutschland auseinandergesetzt hat. Und sie sagte mir, entgegen des Trends, der ja scheinbar verzeichnet wird, werden tatsächlich Fine-Dining-vegane Konzepte aktuell eher in der Tendenz weniger. Und es ist tatsächlich so, wir haben das Seven Swans, was natürlich rein vegan arbeitet und einen Stern hat, die sich aber in anderen Bereichen, natürlich haben die auch einen Grünstern und die machen sicherlich auch viel, aber sich jetzt zum Beispiel nicht auf regionale Produkte versteifen oder so. Also die sind deutlich entspannter, was die Auswahl angeht. Dann gibt es in Berlin das Freya, die haben allerdings keinen Stern, sondern ohne das zu werten, nur einen Grünstern. Und ansonsten haben wir mit Cookies Cream in Berlin noch ein Sternrestaurant, was ähnlich wie wir vegan, vegetarisch arbeitet, aber nicht ausschließlich vegan.
Ja, können ja vielleicht auch ein paar, die zuhören, um als auch hilft, verstehen. Jetzt hattest du schon mal erwähnt, dass ihr ja vor allem die Produkte, die ihr nutzt, wirklich komplett auch zu verwerten angesprochen. Ist das auch Teil der Motivation, warum ihr eben auch diesen Weg geht? Und warum denn noch? Also wenn wir gerade auch hören, eigentlich ist der Trend gastronomisch ein anderer, so viel gibt's da noch nicht. Warum gerade da rein und was ist so die übergeordnete Motivation, warum ihr das tut?
Ich glaube, was uns immer wichtig war, oder also besonders mir und auch anderen leitenden Persönlichkeiten im Laden, dass wir einfach immer wieder was Neues ausprobieren wollen und dass wir auch immer wieder Projekte angehen wollen, wo wir sagen, hey, da ist auch irgendwie ein bestimmter innovativer Ansatz drin. Also wir wollten nicht den 18.000. Burgerladen machen, wir wollten nicht das 18.000. indische Restaurant machen, sondern wir haben einfach für uns geguckt, wo gibt es denn etwas, wo man vom Markt her tatsächlich jetzt nicht eine Lücke füllen kann, aber einfach was Spannendes entwickeln kann, woran man sich auch als eine Art Leuchtturm orientieren kann oder wo Leute sagen, hey, so das, was sie bei uns erfahren haben, haben sie selten erfahren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Anspruch, wie wir einfach die Guest Experience bei uns erlebbar machen wollen, dass die Leute sagen, so in der Art gab es das noch nicht. Und ich glaube, da haben wir einfach viele Aspekte geschaffen, die das begünstigen. Zum einen natürlich die vegetarisch-vegane Küche. Und zum anderen haben wir die Aspekte, dass wir zum Beispiel keine klassische Weinbegleitung haben, sondern dass wir eben eine Cocktailbegleitung machen. Das heißt, man kann entweder alkoholfrei oder alkoholisch Drinks zum Essen bekommen. Und das ist natürlich für viele schon ein Big Step. Also klassische Sternefresser, wie man sie liebevoll nennt, die wollen dann halt ihre Weinbegleitung zum Essen. Und wenn sie dann schon kein Fleisch bekommen, müssen sie dazu auch noch Cocktails nehmen. Da kriegen die Leute manchmal Angst.
Ja, ist auf alle Fälle ein größerer Schritt, den man machen muss. Dann hilft es, oder ist schon notwendig, mal beide Füße vom Boden zu nehmen und vielleicht einen Hüpfer zu machen sogar. Nochmal auf den Aspekt regional und saisonal zu sprechen zu kommen. Ne? Das schreibt ihr euch ja besonders auf die Fahne. War das eigentlich eine große Umstellung? Ist natürlich auch ein Thema. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ihr eure Karte wechselt, aber das muss ja eben auch entsprechend eingeplant werden, oder?
Voll. Also regionale und saisonale Küche ist, wenn man sie gut machen möchte, meines Erachtens nach eine hohe logistische Herausforderung, weil einfach besonders im Winter die regionalen oder besser gesagt die lokalen Produkte tatsächlich so dezimiert zu finden sind und wir keine Lust haben auf ein 6-Gang-Menü, wo 8-mal Kohl und 6-mal Schwarzwurzel verarbeitet ist, dass wir tatsächlich sagen, Saisonalität heißt für uns nicht, dass es die Produkte in der Saison gibt, wo sie gerade verfügbar sind, sondern dass wir die Produkte in der Saison verarbeiten, wo sie verfügbar sind, um sie zu einem anderen Zeitpunkt schmeckbar oder erlebbar zu machen. Sprich zum Beispiel, wenn die Holunderblüten jetzt neulich erblühten, haben wir die Holunderblüten gesammelt, haben die in Jus ausziehen lassen oder in einem Sirup ausgearbeitet oder einfach nur fermentiert und zum Beispiel einen Kombucha daraus gemacht, den wir dann als Soßenansatz nochmal reduzieren, was wir dann zum Beispiel im Dezember wahrscheinlich servieren werden. Das heißt, wir haben diesen frühlingshaften, frischen, leichten, floralen, die Aromen von der Holunderblüte und sagen aber, wir servieren die konträr zu dem, was man eigentlich vermuten würde, einfach zu einer ganz anderen Jahreszeit. Was es natürlich schwierig dabei macht, ist die Mengenkalkulation. Also erstmal muss man Lagerfläche haben und Produktionsfläche, weil die Sachen müssen ja auch irgendwie alle irgendwo stehen. Und zum anderen können wir jetzt ja schlecht sagen, wie unsere Gästezahlen im Dezember zum Beispiel sind. Das heißt, unsere Gerichte wechseln oft einfach so, wie die Verfügbarkeiten sind. Sprich, wenn die Holunderblüte im Dezember irgendwann aufgebraucht ist, werden wir dann das Gericht wechseln, was natürlich auch dafür sorgt, dass wir einfach relativ wenig Waste aus der Küche haben, weil die Produkte einfach aufgebraucht sind und wir dann was Neues machen.
Ja, cool. Und also auf jeden Fall, mir ist schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Also es macht auf jeden Fall schon mal Lust, euch zu besuchen. Nils hat es angedeutet, also ihr beschäftigt euch auch nicht nur mit der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern legt auch Wert auf soziale Komponenten. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie ihr das für euch definiert? Was habt ihr vielleicht schon so umgesetzt? Gibt es Dinge, die ihr gerade in der Planung habt?
Ja, na klar, es gibt viele verschiedene Aspekte. Also zum einen muss man auch ehrlich sagen, diese soziale Nachhaltigkeit, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir vorher asozial waren, was unsere Mitarbeiter angeht oder so, aber diese soziale Nachhaltigkeit ist für uns gar nicht unbedingt etwas Ideologisches. Also wir stehen jetzt nicht da und sagen, man muss Mitarbeitenden ein Tempel bauen oder so, weil sie das verdient haben. Aber wir standen einfach während Corona und vor allem nach Corona da, wo viele Fachkräfte den Arbeitsmarkt verlassen haben und sich einfach neu orientiert haben und gesagt haben, ich habe in den 2 Jahren gemerkt, die 2 Jahre ohne Gastronomie taten mir so gut, ich möchte gar nicht unbedingt wieder hin zurück. Und wenn natürlich das gastronomische Angebot wächst oder gleich bleibt, aber deutlich weniger Fachkräfte auf dem Markt sind, dann muss einfach angefangen werden, kreativ zu arbeiten, um sich einfach einen festen Stamm an Mitarbeitenden aufzubauen. Und gerade so Aushilfen oder immer fluktuierendes Personal sorgen halt nicht für eine konstante oder stetige Qualität. Also ist uns auch einfach viel daran gelegen, dass das Kernteam, was wir haben, über weite Teile und über viele Jahre das Gleiche bleibt. Und in dem Zuge haben wir halt überlegt, okay, wie können wir arbeiten und was haben wir eigentlich schon? Und was wir immer hatten, ist natürlich vegan-vegetarische Ausrichtung. Das heißt, Köche oder Köchinnen, die keine Lust hatten auf Fleischverarbeitung, haben sich tendenziell eh bei uns beworben, gerade wenn sie Bock hatten auf gehobene Küche, weil einfach die Auswahl, wie eben schon erwähnt, nicht ganz so hoch ist. Darüber hatten wir schon relativ hohen Mitarbeitendenzuwachs. Und dann war natürlich die Frage, wie halten wir denn die Leute? Und ich glaube, was uns alle auszeichnet, dass das gesamte Kernteam, was so ein bisschen das Konzept von Bon Vivant trägt, keine klassische gastronomische Laufbahn hinter sich hat. Also natürlich unser Küchenchef, der Nicodemus, hat Koch gelernt, hat eine Ausbildung gemacht, war in verschiedenen Fine-Dining-Restaurants, hat aber zum Beispiel noch nie in einem Sterne-Restaurant gearbeitet. Das heißt, sein eigener Stern war sein erster Stern, den er erkocht hat und auch seine erste Sterne-Erfahrung im Arbeitsleben. Ich selbst habe keine klassische Gastronomieausbildung, das heißt, ich komme auch aus einem ganz anderen Background. Unser Geschäftsführer hat eben auch keine gastronomische Ausbildung, hat vorher Clubs gemacht und das heißt, alles, was wir uns hier so ein bisschen aufbauen, kommt nicht aus so einem klassisch-gastronomischen Konzept, sondern wir machen immer wieder Learning by Doing. Und für dieses Learning by Doing und dieses Konzepte neu denken und neu überlegen und auch Lösungen neu finden, brauchen wir halt in der Regel immer das ganze Team. Weil ganz oft ist es so, dass ich zum Beispiel die Bar mache, aber ich mich gar nicht spezialisiert habe auf Wein. Das war noch nie so mein Fokusprojekt. Also brauche ich jemanden im Team, der sagt, ey, ich habe Bock, eine Weinkarte zu entwickeln. Und wenn das nur unsere Auszubildenden sind, die sagen, ey, wir mögen Wein, wir gehen gerne auf Weintastings, wir konzipieren jetzt eine Weinkarte, dann halten wir aber diese Auszubildenden gleich viel motivierter, weil wir denen ein Stück Verantwortung geben, ein Stück eigenen Arbeitsbereich, wo die lernen können, wo die kalkulieren können, wo die einfach eigene Erfahrungen sammeln können, wo ich im Endeffekt weniger Arbeit habe. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die bei uns ganz, ganz wichtig sind. Extrem flache Hierarchien und jeder darf sich eigene Projekte entwickeln, jeder darf sich einbringen, jede Person kann in seinem eigenen Bereich und nach eigener Definition den Begriff und die Marke Bon Vivant mitgestalten und mit Inhalt füllen. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und ein anderer wichtiger Aspekt, den wir für uns entschieden haben, war ganz klar, weil ich das auch irgendwann selber gemerkt habe. Also ich habe am Anfang extrem viel gearbeitet, auch einfach um das Projekt so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Und irgendwann war einfach klar, wenn ich das langfristig machen möchte, brauche es eine Form von Ausgleich. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir denn den Mitarbeitenden in bestimmten Aspekten eine Möglichkeit von Ausgleich geben? Und dann haben wir zum einen entschieden, dass die Dienstpläne von den Mitarbeitenden selbst gestaltet werden. Sprich, ich sage, an was für Tagen ich frei haben möchte und nicht der Arbeitgeber sagt, ich habe Montag, Dienstag frei, sondern es kann auch mal sein, dass ich sage, ich möchte am Wochenende an die Ostsee fahren mit der Familie und deswegen wünsche ich mir Freitag, Samstag frei. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir diese Wünsche immer erfüllen können. Aber ich habe das tatsächlich neulich nochmal nachgeguckt. In 85-90% der Fälle kriegen wir das hin, dass diese Wünsche gedeckt werden. Das heißt zum einen natürlich, dass man ein bisschen höhere Personaldecke braucht, um einfach ein bisschen flexibler zu sein. Aber dafür haben wir gemerkt, dass einfach die Zufriedenheit im Team deutlich gestiegen ist, seitdem man einfach sagen kann, okay, an den und den Tagen brauche ich den Raum einfach. Oder ich merke, dass ich immer samstags gerne eine Doppelschicht mache und dafür aber da 3 Tage am Stück in der Woche frei habe. Und dass wir da einfach für eine möglichst hohe Flexibilität sorgen. Hinzu kommt, haben wir ja nach Corona oder mit Corona auch einen Brunch gestartet. Wir sind ja mit das einzige Ein-Sterne-Restaurant in Deutschland, das quasi ein Brunch-Konzept parallel zum Dinner fährt. Der Michelin hat extra dafür eine neue Seite bei sich eingeführt. Und was dadurch geschaffen wurde, ist, dass wir eben auch Leuten, die gesagt haben, ich bin zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, dass die weiterhin in ihrem Arbeitsbereich arbeiten können, ohne dass sie, also dass es auf Kosten des Familienlebens geht. Zum Beispiel, wir haben eine Person, die bringt ihren Sohn immer morgens um 9.30 Uhr in die Kita, arbeitet dann bis 15.30 Uhr und holt dann ihr Kind von der Kita wieder ab. Und das ist in der Fine-Dining-Szene eine Seltenheit, diese Flexibilität zu gewährleisten. Und die ist super happy, dass wir ihr diese Möglichkeit geben, in ihrem Beruf einfach vollwertig zu arbeiten, ohne dass sie Abstriche machen muss. Und ich glaube, da sind wir einfach echt immer auf der Suche, möglichst flexibel und offen zu sein. Und das nächste Projekt, um das abzuschließen, was jetzt noch ansteht, ist eine 4-Tage-Woche, die wir zeitnah umgesetzt bekommen möchten.
Ah, super. Das klingt ja auf alle Fälle echt spannend. Wie ist denn das Feedback jetzt eigentlich? Merken die Kunden, Kundinnen das auch oder Lieferanten, Lieferantinnen? Mitarbeitende, denke ich mal, werden das ja in irgendeiner Form wertschätzen, sagtest du ja bereits. Aber wie ist denn das Feedback so von außen?
Also was glaube ich ein ganz wichtiges Feedback ist und was auch von den Gästen so rückgespiegelt wird, und das heißt jetzt nicht, dass wir vorher unfreundlich waren oder so, aber dass ein ganz besonderer Schlüssel bei uns im Team ist, diese entspannte und wahnsinnig aufgeschlossene, freundliche Art unserer Service- und Barmitarbeitenden. Weil ich persönlich kenne das aus meiner Erfahrung auch noch, an den Tagen, wo ich 5 Tage oder 6 Tage in der Woche Service gemacht habe früher, konnte ich spätestens an Tag 4 Menschen wirklich nicht mehr leiden, weil ich einfach wusste, oh, ich habe keine Lust, euch heute zu sehen, ich habe keine Lust, euch morgen zu sehen. Und es ist einfach in der Masse oft zu viel. Und oft kommt man dann in so einen Trott, dass man sich Gesichter zum Beispiel nicht mehr merken kann. Das hatte ich ganz extrem, dass so die Tage verschwimmen. Und seitdem wir gesagt haben, man macht maximal noch 4 Tage Service die Woche zum Beispiel, wissen die Angestellten einfach, okay, das ist der Bereich, den ich abdecken muss. Und ich kann mich aber auch darauf einlassen, dass ich danach 3 Tage zum Beispiel abschalten kann. Und ich glaube, dass diese flexiblere Art zu wissen, wann ich arbeiten möchte, an welchen Tagen ich gerne arbeite und an welchen Tagen ich nicht gerne arbeite, einfach schon für einen entspannteren und freundliche Grundatmosphäre im Gastraum sorgt, die auch eben bei den Gästen definitiv ankommt. Und mit den Lieferanten ist es ohnehin so, dass die super happy sind mit dem, wie wir arbeiten, weil zum Beispiel, das ist jetzt nicht mehr in dem Aspekt soziale Nachhaltigkeit, sondern eben ökologische Nachhaltigkeit. Wir können uns aktuell, besonders nach Corona, zum Beispiel keine Kompostieranlage leisten, weil das einfach eine hohe Investitionssumme ist und auch logistisch immer mit, also passt einfach bei uns nicht, weil wir mitten in einem Wohnblock sind und viele Nachbarn, glaube ich, ein Problem damit hätten, wenn im Hinterhof eine Kompostieranlage steht. Aber was wir dafür gemacht haben, dass wir ein weiteres Kühlhaus dazugenommen haben im Keller, weil das logistisch möglich war. Und jetzt kühlen wir unsere Lebensmittelabschnitte, die anfallen, ein. Und die Lieferanten holen das immer wieder ab und können das dann als Dünger auf ihren Feldern austragen. Also, dass wir da wirklich immer gucken, dass wir auch mit den Lieferanten eng arbeiten und vor allem eben auch in Kreisläufen.
Sag mal, jetzt habt ihr ja diesen einen, also eure eine Lokation in Berlin und ich glaube viele Pläne nach vorne, aber gibt's auch Ideen, dass ihr überlegt, dass andere Städte das ja vielleicht auch mal verdient hätten oder ihr innerhalb von Berlin nochmal größer werden wollt oder ist das was, wo ihr sagt, nee, jetzt erstmal Step by Step und der eine Laden taugt uns auch erstmal?
Genau, wir haben auf der einen Seite natürlich das Bon Vivant als Kernprojekt, dann haben wir aber letztes Jahr neben dem Bon Vivant das Studio 32 dazu genommen. Und das Studio 32 ist so ein bisschen unsere Idee, aus dem Fußabdruck einen Handabdruck zu machen. Also ein bisschen kurz zur Erklärung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in einer anderen Folge vielleicht besprochen habt. Der Fußabdruck steht ja so ein bisschen für das, was ich als Persönlichkeit, als Mensch oder als Unternehmen eigentlich selber an CO2-Ausstoß produziere oder eben einspare. Und der Handabdruck steht so ein bisschen ganz grob erklärt für das, was ich eigentlich als Leuchtturmfaktor ein bisschen in die Welt gebe. Also was ich zum Beispiel an Impulsen sende, um eine nachhaltigere Gemeinschaft zu bilden oder zu befördern. Und im Zuge dieses Gedanken des Handabdrucks haben wir das Studio 32 gegründet. Das ist so eine Art Community und vor allem Gastro-Coworking-Space. Sprich, zum Beispiel jeden Montag machen wir dort einen Impact-Think-Tank. Da geben wir dann vorher einen thematischen Kurs. Letzten Montag hatten wir zum Beispiel einen nachhaltigen Cocktailkurs, wo es speziell darum ging, wie kann ich eigentlich nachhaltige Zuckeralternativen generieren? Wo kann ich nachhaltige Säurequellen generieren? Was für Spirituosen können eigentlich nachhaltig produziert werden in Deutschland? Und anschließend an diesen Impact Think Tank, wo dann primär Gastronomen und Gastronominnen teilnehmen, setzen wir uns zusammen, entwickeln immer ein paar Fragen, die wir dann einfach gemeinschaftlich erarbeiten und dann eben in dem Newsletter, in dem Blog auch nochmal teilen. Und darüber hinaus bieten wir aber auch für endverbrauchende Menschen verschiedene Kurse an, wo wir dann eben sagen, unser Küchenchef erklärt, welche Wildkräuter man sammeln kann. Der Küchenchef erklärt, wie ich grüne Öle aus Lebensmittelabschnitten für zu Hause produzieren kann. Oder ich stehe da und erkläre, wie man aus Kaffee-Waste einen Kaffeelikör produzieren kann. Wo wir einfach dieses Knowledge natürlich zum einen, und das will ich jetzt gar nicht schönreden, versuchen ökonomisch für uns zu nutzen, indem wir diese Kurse natürlich auch verkaufen. Und zum anderen uns aber in den Inhalten tatsächlich wichtig ist, dass wir Wissen vermitteln, was auch in diesem Bereich nutzbar ist. Und zusätzlich zu dieser Fläche haben wir jetzt eine weitere Fläche gerade erst angemietet, die wir jetzt ausbauen, wo wir das thematisch nochmal verstärkt für Unternehmen anbieten wollen. Das heißt, dass sich ganze Hotelketten einmieten können und dazu mal eine Schulung machen. Und ab einer bestimmten Größe müssen ja mittlerweile auch Unternehmen Sustainability Manager haben. Sprich, dass man sich eben damit auseinandersetzt, wo stehen wir eigentlich im Thema Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens. Und ich glaube, viele Unternehmen freuen sich dann, wenn sie das Thema Nachhaltigkeit auch mal außerhalb der eigenen Bubble so beleuchten können und dass man dann genau dort für Firmen nachhaltige Cocktailkurse, Kochkurse und Dinner-Events umsetzen kann. Das sind so die aktuellen Wachstumsthemen. Und ob das Bon Vivant als Kernprojekt in nächster Zeit wächst, das weiß ich aktuell noch nicht.
Euch wird nicht langweilig, man hört es raus.
Nee, das auf jeden Fall.
Das klingt alles sehr großartig und auch toll, dass ihr das so annimmt mit dem Fuß in dem Handabdruck. So haben wir auch gestartet selber tatsächlich in die ganze Reise. Und ich finde immer so schön dieses Bild, also mein Fußabdruck oder auch der von der Firma, den kann ich natürlich immer weiter minimieren, aber irgendwann, ich meine, wir atmen, wir brauchen ein Gebäude und so weiter und so fort. Aber der Handabdruck, der ist ja so maximal steigerbar. Da habe ich ja so viele Möglichkeiten, ne? Und das finde ich total cool, was ihr da macht. Also es klingt echt. Vielleicht mieten wir uns ja auch mal dann bei euch ein und machen irgendwie zusammen einen schönen Kochkurs.
Gerne.
Vor allen Dingen, das Schöne ist ja, am kommenden Dienstag komme ich tatsächlich bei euch zum Essen und freue mich schon sehr.
Abends oder morgens?
Abends.
Sehr schön.
Ja, ja. Und da freue ich mich schon sehr drauf, dann halt das halt mal live zu testen. Super. Vielleicht nochmal dein Appell am Ende. Was möchtest du denn Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmern quasi mitgeben? Nochmal, wo du sagst, okay, was du noch nicht sagen konntest oder was du nochmal hervorheben, unterstreichen möchtest.
Ich glaube, so komisch das klingt, man muss möglichst entspannt an das Thema Nachhaltigkeit rangehen, weil ich glaube, gerade dieses Thema von Nachhaltigkeit 360 Grad denken, das setzt einen unter Druck und das löst auch Stress aus und tatsächlich Überforderung. Und gerade in dem Prozess, dass man natürlich sagen muss, ich als Unternehmen oder wir als Unternehmen müssen natürlich auch ökonomisch uns tragen und weil wir eine Verantwortung für mittlerweile auch über 40 Mitarbeitende haben, zu sagen, naja, Step by Step, also nur weil ich jetzt Unternehmen oder Gastronomie oder Wirtschaft nachhaltig gestalten möchte, muss ich nicht von heute auf morgen alles über den Haufen schmeißen, sondern sich ein Projekt nach dem anderen angehen und immer wieder sich zusammensetzen, wo stehen wir, wie kommen wir weiter, an welchen Punkten können wir nachbessern? Was machen wir eigentlich auch schon gut? Also auch da ehrlich zu sich zu sein und immer wieder auch zu reflektieren, was machen wir eigentlich noch nicht so gut? Und das gibt's genauso bei uns. Und da haben wir einmal im Monat ein Meeting, wo wir zusammensitzen, Themen neu verteilen, Themen besprechen und auch immer wieder ehrlich sagen, an was für Punkten funktionieren Abläufe noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Und das kann bei banalen Themen anfangen, sowohl wo es nicht klappt, als auch wo man einfach ansetzt und sagt, ich tausche jetzt meine Bonrollen erstmal durch nachhaltige Bonrollen, die ökologisch abbaubar sind, an. Und das ist ein kleiner Schritt, das ist ein anderer Kaufprozess. Und schon hat man einen kleinen Impact, wo man einfach, glaube ich, sich immer wieder neue kleine Ziele setzen muss. Und selbst wenn man sagt, ich habe jetzt einen Burgerladen, wo am Tag 2000 Leute sitzen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, nachhaltig zu gestalten. Es gibt kleine Punkte, an denen kann man ansetzen. Und ich glaube, starten ist das Wichtigste.
Elias, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war wirklich ein ultra spannender Austausch und toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen, vielen Dank euch, dass ihr das in die Welt rausstrahlt und dass ihr diesen Podcast macht.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr auf Dienstag.
Ja, ich mich auch. Ich werde da sein.
Wir hören.
Wir hören, Elias.
Bis dann. Ciao.
Ja, Maike, jetzt hatten wir Elias zu Gast. Was nimmst du denn mit?
Also ich fand, das war ja mal so ein spannender Austausch. Also ich finde das richtig cool. Und ich muss zugeben, man hat ja schon so auf jeden Fall immer noch das Klischee. Und ich denke schon, dass das zu großen Teilen immer noch stimmt, dass der Ton in der Küche ja eher so ein rauer ist und dass das schon eine sehr, sehr harte Arbeit ist. Aber auch, ja, so mit Menschen auch ein bisschen anders umgegangen wird, so in der Regel. Und ich finde, wie er das hier so beschrieben hat und so. Also ich bin total geflasht und dass sie das so möglich machen und da so auch dieses Soziale so hochhalten, ne? Und ich meine, du kannst dich ja überzeugen auch nächsten Dienstag. Aber ich glaube schon auch, dass das dann auch die Mitarbeitenden ausstrahlen, ne? Und dass sich das wirklich auch widerspiegelt und der Gast das spürt. Und das finde ich, ja, herausstechend. Ich bin total begeistert, muss ich zugeben. Und auch in so einer schnellen Zeit dann diese Michelin-Sterne, wo ich ja schon auch rausgehört habe, dass da ja auch durchaus ein bisschen Kritik auch aus der eigenen Branche kommt. Wie kommt das jetzt? Wie wird das bewertet und so weiter? War das ein toller Austausch? Was sagst du?
Ja, ich finde es wirklich interessant. Ich finde auch interessant, neben diesem ökologischen Thema auch nochmal auf das soziale Thema zu gucken. Und das ist natürlich total von der Branche abhängig. Und Gastro ist natürlich hardcore. Das halt aber auch gleichzeitig halt mit einer Notwendigkeit zu verknüpfen. Und jetzt nicht einfach zu sagen, wir machen das irgendwie, weil wir halt jetzt irgendwie so toll sind, sondern das auch sauber herzuleiten. Ja, okay, wir haben Fachkräftemangel. Und wir wollen halt dann irgendwie auch guten Service bieten. Gleichzeitig war es für mich auch nochmal interessant, überhaupt in dieses Sterne-Thema reinzugucken. Mhm. Ja, okay, die haben ja jetzt halt dann eben nicht nur den grünen Stern, sondern eben auch den normalen Michelin, also den normalen, also den echten Michelin-Stern. Das gleichzeitig aber auch auf diese Problematik hinzuweisen, fand ich sehr interessant. Und ich finde es wirklich auch nochmal toll, das Ganze halt dann eben als Plattform zu nutzen, um da halt dann eben auch mit als Unternehmen hinzugehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für uns auch nochmal interessant wird. Also würde ich mal so eine Berlin-Reise, würde uns auch gut zu Gesicht stehen.
Das finde ich auch. Und ach, das finde ich auch so toll. Und ich meine, das ist ja auch Teil unserer Einleitung, ne? Ja. Natürlich sollen diese Unternehmen auch ökonomisch erfolgreich dabei sein. Ja, so, okay. Das ist ein Beispiel, finde ich, was es hier natürlich auch sehr gut zeigt, dass sich diese Themen auch verbinden lassen. Ja. So, Nils, ich freue mich. Ich schäme mich noch ein bisschen, dass ich ihm am Anfang so ein bisschen Faulheit unterstellt habe, dass er mir um 14 Uhr erzählt, er kommt gerade vom Brunchen. Auch wieder was gelernt, Perspektivwechsel und so. Aber wir machen jetzt weiter, würde ich sagen.
Ja.
Bis dann, Nils.
Bis dann. Ciao. Ciao.